Der Mann in der Menge. Hörspiel von Rainer Römer. Unter Verwendung von Edgar Allan Poes Erzählung The Man of the Crowd und Charles Baudelaires Gedicht A une passante.
Ce grand malheur de ne pouvoir être seul.
Glitter in hand, agile and graceful, agile and graceful.
This great misfortune of not being able to be alone. It was well said of a certain German book that es lässt sich nicht lesen.
Es lässt sich nicht lesen. So ist einmal treffend von einem gewissen deutschen Buche gesagt worden.
The street about me roared with a deafening sound. Tall, slender, heavy mourning, majestic grief. A woman passed with a glittering hand, raising, swinging the hem and flounces of her skirt.
So manche Geheimnisse gibt es, die lassen sich einfach nicht aussprechen. Da sterben Menschen nächtlich in ihren Betten. Sie klammern sich an die Hände geisterhafter Beichtiger. Sie blicken ihnen jammerbang ins Auge und sterben doch verzweiflungsvollen Herzens und mit verkrampfter Kehle, ob der Grässlichkeit, all der Mysterien, die sich nun nicht und nicht enthüllen lassen wollen. Ach, manchmal nimmt das menschliche Gewissen so grauenschwere Bürde auf, dass sie am Ende nur ins Grab kann wieder abgeworfen werden. Im eigentlichen Sinne bleibt denn auch ein jegliches Verbrechen ohne Klärung. Vor noch nicht langer Zeit, bei Anbruch eines Abends im Herbste, saß ich am großen Bogenfenster eines Kaffeehauses in London. Einige Monate lang hatte ich mich bei schlechter Gesundheit befunden. Doch war ich nun wieder auf dem Wege der Besserung und indessen mir die Kräfte zurückkehrten, fand ich mich in einer jener glücklichen Stimmungen, welche so gänzlich das Gegenteil von Ennui sind. Stimmungen wachester Sinnenfreuden, wo der Schleier vom geistigen Auge fällt. Die Achlüs heb prin eb ern und der Intellekt sich mächtig über seinen Alltag erhebt. So hoch wie der lebhafte und doch lautere Verstand Leibnizens über das wilde und windige Schwadronieren des Gorgias. Bloße Atmen war eine Lust. Und selbst den ausgesprochenen Quellen des Leides wusste ich Freuden abzugewinnen. Ich empfand ein gelassenes, doch regewaches Interesse an allen Dingen um mich her. Eine Zigarre im Munde und eine Zeitung auf dem Schoß. So hatte ich mich über den größeren Teil des Nachmittags hin vergnügt. Hatte ein bisschen in den Anzeigen gestöbert, dann wieder die bunt gemengselte Gesellschaft im Raume gemustert und schließlich durch die rauchgetrübten Scheiben auf die Straße geguckt.
Now and then, alas, the conscience of man takes up a burden so heavy in horror that it can be thrown down only in the grave. And thus the essence of all crime is undivulged.
Betäubend heulte die Straße rings um mich. Hochgewachsen, schlank, in tiefer Trauer, hoheitsvoller Schmerz ging eine Frau vorüber. Üppig hob und wiegte ihre Hand des Kleides wellenhaften Saum. Leicht und edel setzte sie wie eine Statue des Bein, ich aber trank im Krampf wie ein Verzückter aus ihrem Auge, einem fahlen, unwetterschwangeren Himmel, die Süße, die betört, die Lust, die tötet.
In dieser Straße spielt sich der Hauptverkehr der City ab. Und den ganzen Tag schon war sie überaus belebt gewesen. Doch als die Dunkelheit hereinbrach, nahm das Gedränge jeden Augenblick zu. Und um die Zeit, da die Laternen in vollem Lichte aufflammten, rauschte die Bevölkerung in pausenloser, dichter Doppelflut an der Türe vorbei. Zu dieser besonderen Stunde hatte ich mich noch nie zuvor in ähnlicher Situation befunden. Und das tumultuosende Meer von Menschenköpfen erfüllte mein Gemüt daher mit köstlicher, noch nie gekannter Bewegung und Erregung. Bald schon erlosch meine Teilnahme für die Vorgänge im Innern des Gasthauses und ich versank in der Betrachtung des Schauspiels draußen.
Anfangs nahmen meine Gedanken eine abstrakte und verallgemeinernde Richtung. Ich sah die Passanten erst nur mehr en masse und dachte über sie als Herdenganzes nach. Bald aber ging ich dann zu den Einzelheiten über und betrachtete mit minutiösem Interesse die ungezählten Varietäten in Kleidung und Gestalt, in Gangart und Gebaren, Gesicht und Mienenspiel. Bei weitem die größere Zahl der Vorübergehenden zeigte ein zufrieden geschäftiges Gehaben und schien allein daran zu denken, sich einen Weg durch das Gedränge zu bahnen. Ihre Stirnen waren gefaltet und ihre Augen rollten quick behende. Wurden sie von Mitpassanten angestoßen, so legten sie keinerlei Anzeichen von Ungehaltenheit an den Tag, sondern ordneten ihre Kleidung und eilten weiter. Andere, eine insgleichen zahlreich vertretene Klasse, waren rastlos in ihren Bewegungen, hatten rothitzige Gesichter und redeten und gestikulierten mit sich selbst, wie wenn sie Einsamkeit gerade inmitten der Massen von Gesellschaft ringsumher empfänden. Wurden sie aufgehalten in ihrem Lauf, so hörten diese Leute auf zu murmeln, doch doppelten sie ihre Gestikulation und warteten mit einem abwesenden und übertriebenen Lächeln auf den Lippen, dass die Personen, die sie hinderten, doch weitergingen. Und wurden sie gestoßen, so verbeugten sie sich überschwänglich tief vor denen, welche sie gestoßen hatten. Über das hinaus, was ich hier anmerkte, hatten diese beiden Gruppen nichts eigentlich Charakteristisches an sich. Ihre Kleidung war von jener Sorte, die man treffend als anständig bezeichnet. Sie waren zweifelsohne Adlige, Kaufleute, Advokaten, Krämer und Börsenjobber. Die Eupatriden, und die Durchschnittler der Gesellschaft. Menschen mit Muße und Menschen, die betriebsam mit eigenen Angelegenheiten beschäftigt waren, die ihren Geschäften auf eigene Verantwortung nachgingen. Sie konnten mir keine sonderliche Aufmerksamkeit abbringen. Auffällig aber zeigte sich die Zunft der Schreiber und Ladendiener. Bei ihnen konnte ich zwei bemerkenswerte Gruppen unterscheiden. Da waren einmal die unteren Vertreter, die Handlanger von Kramläden und Hehlernestern, junge Herrchen mit schmucken Röcken, blitzenden Stiefeln, wohlgeöltem Haar und hochmütig aufgeworfenen Lippen. Setzte man eine gewisse Geschmeidigkeit beiseite, die sich in Ermangelung eines besseren Wortes Ladendienerei nennen ließe, so konnte man den Eindruck haben, das Benehmen dieser Leute sei ein getreues Faksimile dessen, was vor 12 oder 18 Monaten der Gipfelpunkt des Bonton gewesen war. Sie trugen die abgelegten, guten Manieren der Nobelwelt sozusagen auf. Darin liegt, glaube ich, die beste Definition dieser Klasse. Die Gruppe der höheren Clerks, der Jungs aus gutem alten Hause, soliden Firmen zugehörig, war einfach unverkennbar. Sie erkannte man an ihren auf bequemen Sitz gearbeiteten Röcken und Hosen aus Schwarz oder Braun, an den weißen Krawatten und Westen, dem breiten, gediegenen Schuhwerk und den dicken Strümpfen oder Gamaschen. Sie alle hatten leicht schon kahle Köpfe, von denen das rechte Ohr, lange als Federhalter benutzt, auf eine wunderlich spitzige Weise abstand. Ich bemerkte noch, dass sie ständig mit beiden Händen den Hut abnahmen oder wieder aufsetzten und dass sie Taschenuhren trugen, mit kurzen Goldketten von schwerer alter Arbeit. Sie strahlten etwas ausgesprochen Honoriges aus. Gesetzt, man kann dergleichen überhaupt bewusst nach außen zur Schau stellen. Im Weiteren erblickte ich eine Menge flotter Existenzen, die, so ließ sich unschwer erkennen, zu der famosen Rasse der Taschenmarder gehörten, von denen alle Großstädte geplagt werden. Ich betrachtete mir diese feinen Leute mit viel Neugier und fand es schwierig, mir vorzustellen, wie ein echter Gentleman sie auch nur einen Augenblick lang als echte Gentleman sollte verkennen können. Ihre klotzig-protzigen Manschetten und dazu ihre reichlich dick aufgetragenen Biedermienen müssten sie eigentlich auf dem Fleck verraten. Die Spieler und Spekulanten, von denen ich nicht wenige erspähte, ließen sich gar noch leichter erkennen. Sie trugen alle möglichen Kostüme. Von dem des rücksichtslosen Gauner Louis mit Sammetweste, modischem Halstuch, vergoldeten Ketten und filierten Knöpfen, bis zu dem des betont schmucklosen Geistlichen, das natürlich über jeglichem Verdacht hoch erhaben war. Doch alle waren sie kenntlich an einer gewissen Dunkelbräune ihres klitschig gedunsenen Gesichts, an einer schlierigen Trübe des Blicks und an den blässlichen, zusammengepressten Lippen. Überdem hatten sie noch zwei weitere Charakteristika an sich, an denen ich sie jederzeit entdecken konnte. Einen behutsam gedämpften Ton bei Unterhaltungen und die Angewohnheit, den Daumen in einer Weise rechtwinklig von den anderen Fingern abzuspreizen, die schon recht ungewöhnlich war. Im Verein mit diesem Schwindlervölkchen bemerkte ich sehr häufig eine Sorte Menschen, die zwar von etwas anderem Habit, doch Vögel von ganz ähnlicher Gattung waren. Man darf sie vielleicht als jene Ehrenmänner definieren, welche von ihren Geistesgaben leben. Sie scheinen in zwei Bataillonen über die Öffentlichkeit herzufallen. Als Dandys und als Militärs. Die Hauptmerkmale der ersten Kaste bestehen aus langen Locken und einem permanenten Lächeln. Die der zweiten aus Schnürenröcken und finster gerunzelten Stirnen.
Descending in the scale of what is termed gentility, I found darker and deeper themes for speculation. I saw Jew peddlers with hawk eyes flashing from countenances whose every other feature wore only an expression of abject humility. Sturdy professional street beggars scowling upon mendicants of a better stamp, whom despair alone had driven forth into the night for charity.
Schwache und bleiche Invaliden, auf die der Tod schon sichtbarlich die Hand gelegt hatte, und die linkisch heran und durch die Menge hinschwankten und flehentlich in jedermanns Gesicht blickten, als suchten sie darin irgendeine Tröstung, die der Zufall bringen mochte, irgendeine längst verlorene Hoffnung. Sittsame junge Mädchen, die von langer und lähmender Arbeit in ein freudloses Zuhause zurückkehrten und traurigen Auges eher denn indigniert vor den Blicken von Rohlingen zurückschauderten, mit denen sie unvermeidlich gar in direkte Berührung kamen. Bürgerfrauen aller Arten und Alter, die unzweifelhafte Schönheit im Lenz ihrer Weiblichkeit, die einem die Statue im Lukian einfallen ließ, mit der Oberfläche aus parischem Marmor und dem Inneren voller Unrat, die ekelerregende und gänzlich verlorene Aussätzige in ihren Fetzen, die verrunzelte, juwelenbehängte und schminkbesudelte alte Vettel mit ihren krampfhaften Anstrengungen, jung zu erscheinen, das bloße Kind von noch unreifen Formen, das doch bei solcher Umgebung lange schon erfahren ward in den fürchterlichen Gefallsüchten des Gewerbes und glüht vor rasendem Ehrgeiz, es den Älteren im Laster gleichzutun. Betrunkene zahllos und unbeschreiblich, manche in ganzen, doch schmutzigen Kleidern, mit leicht unsicherem Scharwenzelschritt, dicken sinnlichen Lippen und derben roten Gesichtern, andere in Stoffe gekleidet, die einst gewiss einmal gut gewesen und selbst jetzt noch peinlich sauber gebürstet waren, Menschen, die mit fast schon unnatürlich festem und federndem Schritt dahingingen, deren Züge jedoch erschreckend bleich, deren Augen grässlich wild und gerötet waren, und die, indessen sie durch die Menge wandelten, mit fahrigen Fingern nach jedem Gegenstande griffen, der in ihre Reichweite kam. Außerdem Pastetenhändler, Lastträger, Kohlenschlepper und Schornsteinfeger, Orgeldreher, Gaukler mit Äffchen und Balladenhändler, Verkäufer sowohl als Sänger, abgerissene Handwerker und erschöpfte Arbeiter jeglicher Schattierung. Und sie alle erfüllt von einer geräuschvollen und zügellosen Munterkeit, die misstönend ans Ohr scholl und das Auge schmerzhaft berührte.
The street about me roared with a deafening sound. Tall, slender, in heavy mourning, majestic grief. A woman passed with a glittering hand, raisin swinging the hem and flounces off her skirt. Agile and graceful, her leg was like a statue's. Tenses in a delirium, I drank from her eye. Pale sky where tempests germinate. The sweetness that enthralls and the pleasure that kills.
Je tiefer die Nacht herniedersank, desto mehr vertiefte sich meine Teilnahme für dieses Schauspiel. Denn nicht nur wandelte sich der allgemeine Charakter der Menge wesentlich, derweil die sanfteren Züge schwanden daraus, schrittweise. Je mehr die ordentlichen, gesitteten Leute verschwanden, und schärfer trat das Abstoßende hervor, als nun die späte Stunde jeder Art von Laster aus seiner Höhle kriechen ließ, sondern die Strahlen der Gaslaternen hatten, zu Anfang schwach noch, in ihrem Ringen mit dem sterbenden Tag, jetzt schließlich die Übermacht gewonnen. Und warfen über jegliches Ding einen launenhaften und grellhellen Schein. Alles war dunkel,
und doch zugleich voll Glanz. Wie jenes Ebenholz, mit welchem man den Stil des Tertullian verglichen hat. Die wilden Wirkungen des Lichts brachten mich dazu, den einzelnen Gesichtern nachzuspüren. Und obschon die reißende Schnelle, mit welcher die Lichterwelt vor dem Fenster dahinflitzte, mich verhinderte, mehr denn einen kurzen Zuckblick auf jede Physiognomie zu werfen, schien's mir doch, in jener besonderen Geistesverfassung, als könnte ich häufig selbst in diesem kurzen Blickmoment die Geschichte langer Jahre lesen. Die Stirn ans Glas gepresst, war ich mithin beschäftigt, die flutende Masse zu mustern, als mir plötzlich ein Gesicht in den Blick kam. Das eines abgelebten alten Mannes von wohl 65 Jahren oder 70 Jahren. Ein Gesicht, welches aufgrund der absoluten Idiosynkrasie seines Ausdrucks sogleich meine ganze Aufmerksamkeit fesselte und in sich hineinsog. Nie jemals hatte ich etwas gesehen, das diesem Ausdruck auch nur entfernt ähnlich war. Ich erinnere mich noch wohl, dass mein erster Gedanke bei diesem Anblick war, dass Rätsch es, hätte er es geschaut, bei weitem seinen eigenen bildlichen Inkarnationen des Erzfeinds würde vorgezogen haben. Indessen ich es noch während der knappen Zeitspanne, die mir zum Betrachten blieb, irgendwie in seiner Aussage zu analysieren bemüht war, befielen meinen Geist, ganz wirr und paradox, Vorstellungen von riesiger Geisteskraft, von Vorsicht, Filzigkeit, von Geiz, von Herzensgüte, von Bosheit, Blutdurst, von Triumph, von Fröhlichkeit und exzessivem Schrecken, von intensiver, äußerster Verzweiflung. Ich fühlte mich ganz sonderbar erregt, verstört und fasziniert. Welch eine wilde Geschichte, sprach ich zu mir selbst, mag in dieser Brust bewahrt liegen. Dann überkam mich ein forderndes Verlangen, den Mann im Auge zu behalten, mehr über ihn zu erfahren. Hastig legte ich meinen Überrock an, ergriff Hut und Stock, trat auf die Straße hinaus und drängte mich in der Richtung, die ich ihn hatte nehmen sehen, durch die Menge. Denn er war bereits verschwunden. Nach einigen kleinen Schwierigkeiten bekam ich ihn schließlich wieder zu Gesicht, näherte mich ihm und folgte ihm auf den Fersen, doch in aller Vorsicht, damit er nicht auf mich aufmerksam wurde.
Ailleurs, bien loin d'ici, trop tard, jamais peut-être, car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais, ô toi que j'eusse aimé, ô toi qui le savais.
Ich hatte nun eine gute Gelegenheit, ihn mir genau zu betrachten. Er war von kurzer Statur, sehr dünn und anscheinend ziemlich schwach. Seine Kleider waren, ganz allgemein gesehen, schmutzig und zerlumpt. Doch wenn er dann und wann in den strengen Schein einer Laterne geriet, erkannte ich, dass seine Wäsche, wenngleich wohl dreckig, doch aus feinem Gewebe bestand. Und täuschte mich mein Auge nicht. So erblickte ich einmal flüchtig durch einen Riss in der fest zugeknöpften und offenbar aus zweiter Hand stammenden Roquelaure, die ihn umhüllte, einen Diamanten und einen Dolch. Diese Beobachtungen erhöhten meine Neugier, und ich beschloss, dem Fremden zu folgen, wohin er immer auch gehen mochte.
A lightning flash, the night, fleeting beauty. By whose glance I was suddenly reborn. Will I see you no more before eternity? As we're far, far from here, too late, never perhaps. For I know not where you fled, you know not where I go. Oh, you whom I would have loved, oh, you who knew it.
It was now fully nightfall, and a thick, humid fog hung over the city, threatening to end in a settled and heavy rain. This change of weather had an odd effect on the crowd, the whole of which was at once put into new commotion and overshadowed by a world of umbrellas. The waver, the jostle, and the hum increased in a tenfold degree.
Was mich selber betraf, so achtete ich des Regens nicht sonderlich. Obschon das Lauern kaum überwundenen Fiebers in mir das Vergnügen keineswegs ganz ungefährlich machte. Mir ein Taschentuch vor den Mund bindend, schritt ich rüstig weiter. Eine halbe Stunde lang bahnte sich der alte Mann mit Schwierigkeit seinen Weg durch das Getümmel der großen Verkehrsstraße. Und ich ging hinter ihm her, ihm dicht auf den Fersen, aus Angst, ich könnte ihn sonst aus den Augen verlieren. Da er nicht ein einziges Mal den Kopf wandte, um zurückzublicken, bemerkte er mich nicht. Nach einer Weile bog er in eine Querstraße ein, in welcher, obschon es auch hier von Menschen wimmelte, kein solches Gedränge herrschte wie auf der Hauptstraße, die wir verlassen. Hier zeigte sein Verhalten jähen Wandel. Er ging langsamer und weniger zielstrebig denn zuvor. Viel zögernder. Er kreuzte wiederholt die Fahrbahn ohne ersichtlichen Zweck. Und immer noch war das Gemenge so dicht, dass ich bei einer jeden derartigen Bewegung genötigt war, ihm auf den Fuß zu folgen. Die Straße war lang und eng. Und nahezu eine Stunde bewegte er sich darauf hin, während welcher Zeit sich die Passantenzahl allmählich verringert hatte, bis etwa nur noch so viele da waren, wie man gewöhnlich zu Mittag auf dem Broadway in der Nähe des Parks erblickt. So groß noch ist der Unterschied in der Bevölkerungsdichte zwischen London und der menschenreichsten Stadt Amerikas. Wir bogen nun ein zweites Mal ab und kamen auf einen strahlend beleuchteten und von Leben überfluteten Platz. Und da kehrte das alte Verhalten des Fremden zurück. Das Kinn fiel ihm auf die Brust, indessen unter der gerunzelten Stirne her die Blicke spitzig nach allen Richtungen auf die Menge übersprangen, die ihn umrann. Beharrlich und verbissen bahnte er sich seinen Weg. Ich war jedoch überrascht, als er, nachdem der Platz nun einmal im Kreise umschritten war, sich wendete und auf seiner eigenen Spur zurückging.
Schier noch mehr aber staunte ich, als er denselben Weg verschiedene Male wiederholt zurücklegte, wobei er mich einmal fast entdeckt hätte, als eine Wendung gar so plötzlich kam. Mit dieser Leibesübung brachte er eine weitere Stunde hin, an deren Ende uns weit weniger Passanten störend in den Weg traten, denn zu Anfang. Es regnete reichlich. Die Luft ward kühl. Die Menschen suchten ihre Häuser auf. Mit einer Geste der Ungeduld bog der Wanderer in eine Seitenstraße ab, die vergleichsweise verlassen lag. Auf dieser eilte er wohl eine Viertelmeile weit so rührig rüstig hin, wie ich's im Traum nicht einem so betagten Manne zugetraut. Ich hatte manche Mühe, ihm zu folgen. Ein paar Minuten Eilens ließen uns auf einen großen und betriebsamen Basar gelangen, mit dessen Örtlichkeiten der Fremde wohl vertraut schien und wo sein früheres Gebaren sich wieder einstellte. Ganz ziellos her und hin. So bahnte er sich seinen Weg quer durch den Schwarm der Kunden und Verkäufer. Während der anderthalb Stunden, die wir an dieser Stätte zubrachten, bedurfte es mancher Vorsicht meinerseits, in seiner Nähe zu bleiben, ohne seine Obacht zu erregen. Glücklicherweise trug ich ein paar Kautschuk-Überschuhe und konnte mich also vollkommen lautlos bewegen. Nicht einen Augenblick lang merkte er, dass ich ihm nachlauerte. Er betrat Laden um Laden, doch erfragte er keinerlei Preis. Kein Wort kam über seine Lippen, und nur ein wildes und leeres Starren richtete sich auf die ausliegenden Waren. Ich war nun förmlich bestürzt ob dieses Betragens und fasste den strikten Entschluss, mich nicht eher von ihm zu trennen, als ich mir ein einigermaßen zufriedenstellendes Bild von ihm gemacht hätte. Eine laut dröhnende Glocke schlug 11 und rasch verließ die Menge nun den Basar. Ein Ladenbesitzer stieß beim Vorlegen eines Gitters den alten Mann und momentlang sah ich, wie ihn ein schroher Schauder überlief. Er stürzte auf die Straße hinaus, blickte sich einen Augenblick lang ängstlich um und lief dann mit unglaublicher Behendigkeit durch mehrere gewundene und menschenleere Gassen, bis wir erneut bei der großen Verkehrsstraße herauskamen, von der wir unseren Ausgang genommen, der Straße des Hotels. Diese bot jedoch jetzt ein gänzlich verändertes Aussehen. Noch strahlte sie im Glanz der Gaslaternen, doch der Regen fiel wütender nieder und nur wenige Menschen waren noch zu sehen. Der Fremde wurde bleich. Verdrossen tat er ein paar Schritte auf der sonst belebten Avenue. Dann schlug er, mit einem schweren Seufzen, die Richtung zum Flusse ein und kam am Ende, nach mannigfaltigen Umwegen, vor eines der großen Theater der Stadt. Dort wollte man eben schließen. Das Publikum drängte aus den Türen. Ich sah den alten Mann keuchen, wie wenn er nach Atem ränge, als er sich nun mitten in die Menge warf. Doch meinte ich zu erkennen, dass die tiefe Seelenpein auf seinen Zügen einigermaßen nachgelassen habe. Sein Kopf sank wieder auf die Brust. Er sah so aus wie anfangs, da ich ihn getroffen. Ich bemerkte, dass er die nämliche Richtung einschlug, welche die größere Masse des Publikums genommen. Doch im Ganzen blieb ich ratlos, wie ich mir sein wunderliches Tun deuten sollte. Doch nicht lange so verlief sich die Gesellschaft allmählich. Und seine frühere Unschlüssig und Verdrießlichkeit stellte sich wieder ein. Eine Zeit lang blieb er dicht hinter einer Gruppe von 10 oder 12 Zechbrüdern. Aber auch diese zerstreuten sich einer nach dem anderen, bis nur noch 3 in einer engen und wenig belebten, düsteren Gasse beisammen waren. Der Fremde hielt inne und schien einen Augenblick lang in Gedanken verloren. Dann schlug er mit allen Anzeichen innerer Erregung hastigen Schritts einen Weg ein, der uns in die Außenbezirke der City brachte, in Gegenden gänzlich verschieden von den bisher durchstreiften. Es handelte sich um das übelste, ungesündeste Viertel von London, wo allem und jedem der schlimme Geruch jammervollster Armut und verzweifeltsten Verbrechens anhaftete. Im trüben Licht einer gelegentlichen Laterne erblickte man große, altertümliche, wurmzerfressene Wohngehäuse aus Holz, die ihrem Einsturz entgegenwankten und ein so kraus verschachteltes In- und Durcheinander bildeten, dass kaum die Andeutung einer Passage zwischen ihnen erkennbar war. Die Pflastersteine lagen regellos umher, von geil wucherndem Gras aus ihrem Bett gedrängt. Grauenhafter Schmutz faulte in den eingedämmten Gossen. Die ganze Atmosphäre war mit Trostlosigkeit geschwängert. Doch als wir weiter vordrangen, lebten die Laute menschlichen Treibens gradweis wieder auf. Und schließlich ließen sich größere Banden der verkommensten Londoner Bevölkerung sehen, her- und hinschwankend in bezechtem Taumel. Die Lebensgeister des alten Mannes flackerten erneut auf, wie eine Lampenflamme kurz vor dem Verlöschen. Noch einmal schritt er federnden Trittes aus, da plötzlich, wir bogen eben um eine Ecke, brach uns ein blendender Lichtschein ins Gesicht und wir standen vor einem der ungeheuren Tempel der Intemperanz, vor einem der Paläste des Dämons Alkohol. Dämmerte schon fast der Tag herauf. Doch immer noch drängte eine Anzahl erbärmlich Trunkener zum aufgeprunkten Portale aus
und ein. Mit einem halben Freudenschrei bahnte sich der alte Mann einen Weg hinein, gewann mit einem Schlag sein früheres Gebaren wieder und schritt ohne jedes ersichtliche Ziel im Gedränge her und hin. Doch war er dieser Beschäftigung noch nicht lange nachgegangen, da zeigte ein Hasten nach den Türen, das der Wirt für diese Nacht schließen wollte. Es war etwas Ärgeres noch, denn Verzweiflung. Was ich nun auf den Zügen des sonderlichen Wesens wahrnahm, dem ich so standhaft nachgegangen war. Doch keinen Augenblick lang zögerte er in seinem Lauf, sondern lenkte seine Schritte alsbald in irrer Unermüdlichkeit dem Herzen des mächtigen London wieder zu. In langen Eilschritten floh er dahin, indessen ich ihm voller Bestürzung folgte, entschlossen, nicht von einer Untersuchung zu lassen, für welche ich nun ein alles verzehrendes Interesse empfand. Die Sonne stieg herauf, derweil wir dahin eilten. Und als wir einmal mehr das dichteste Gewühl der volkreichen Stadt erreichten, die Straße des Hotels, bot sich ein Anblick von Menschenwirrwarr und Geschäftigkeit, der dem Abend vorher schwerlich nachstand. Und hier, inmitten des immer stärker werdenden Gewühls, blieb ich beharrlich und ausdauernd bei meiner Verfolgung des Fremden. Doch wie zuvor schon wanderte er auf und nieder und wich während des ganzen Tags nicht aus dem Getümmel jener Straße. Und als dann die Schatten des zweiten Abends kamen, war ich zu Tode müde. Ich hielt an. Ich trat dem Wanderer mitten in den Weg und starrte ihm beharrlich ins Gesicht. Doch er nahm keinerlei Notiz von mir, sondern schritt weiter in feierlichem Gang, indessen ich davon abstand, ihm noch fürder zu folgen, und in Gedanken versunken zurückblieb. Dieser alte Mann, sagte ich schließlich, ist das Urbild und der Genius tiefer Schuld. Er bringt's nicht über sich, allein zu sein. Er ist der Massenmensch. Es wäre fruchtlos, ihm hinfort zu folgen, denn weder über ihn noch über seine Taten werd ich mehr erfahren. Im Buche des bösesten Herzens auf der Welt steht mehr geschrieben, denn im Hortulus Anime. Und vielleicht ist es nur eine der großen Gnadengaben Gottes, dass es sich nicht lesen lässt.
The street above me roared with a deafening sound. Tall, slender, in heavy mourning, majestic grief. A woman passed with a glittering hand, brazen swinging the hem and flounces off her skirt. Thank you. graceful. Her lack was like a statue's. Tenses in a delirium. I drank from her eye. Pale sky would tempest germinate. The sweetness that enthralls and the pleasure that kills. A lightning flash, then night, fleeting beauty. By whose glance I was suddenly reborn. Will I see you no more before eternity? Elsewhere, far, far from here. Too late, never perhaps. For I know not where you fled, you know not where I go. Oh, you whom I would have loved, oh, you who knew it.
He is the man of the crowd. It will be in vain to follow, for I shall learn no more of him, nor of his deeds.
Ein Blitz und dann die Nacht. Flüchtige Schönheit, von deren Blick ich plötzlich neu geboren war, soll ich dich in der Ewigkeit erst wiedersehen. Anderswo, sehr weit von hier, zu spät, niemals vielleicht. Denn ich weiß nicht, wohin du enteilst. Du kennst den Weg nicht, den ich gehe. O du, die ich geliebt hätte. O du, die es wusste.
Der Mann in der Menge. Hörspiel von Rainer Römer. Unter Verwendung von Edgar Allan Poes Erzählung The Man of the Crowd aus dem Englischen von Hans Wollschläger und Charles Baudelaires Gedicht A une passante aus dem Französischen von Friedhelm Kempf und William Egeler. Es wirkten mit deutsche Stimme Sylvester Groth, englische Stimme Graham Valentine, Violine Yorgos Panagiotidis, Bratsche Megumi Kazakawa, Cello Michael M. Kasper, Gesang Antonia Ruck, Elektronik Elias Förster, Ton und Technik Andreas Völzing, Daniel Sänger, Burkhard Pizzalandek, Sonja Röder und Anke Schlipf. Assistenz Konstanze Renner. Komposition und Realisation Rainer Römer. Produktion Südwestrundfunk 2016 in Kooperation mit der Popakademie Baden-Württemberg. Dramaturgie Manfred Hess.